Radio Prag, Nachrichten.
Milada Emmerová ist heute als Gesundheitsministerin der Tschechischen Republik abberufen worden. Die Seychellen werden den in Tschechien verfolgten Milliardär Radovan Krejčíř nicht an sein Heimatland ausliefern. Finanzminister Bohuslav Sobotka rechnet für das Jahr 2006 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 4,4%. Eine knappe Woche nach dem Warnstreik tschechischer Ärzte in Prag hat der tschechische Ministerpräsident Jiří Paroubek heute Vormittag Gesundheitsministerin Milada Emmerová abberufen. Grund für diesen Schritt sei die Situation im Gesundheitsressort, hieß es aus dem Regierungsamt. Einen Nachfolger will Paroubek binnen einer Woche benennen. Als heißester Kandidat unter den zwei Bewerbern, die zur Auswahl stünden, gilt der Präsident der tschechischen Ärztekammer, David Rath. Der flüchtige tschechische Milliardär Radovan Krejčíř, der des umfangreichen Betruges und der Planung eines Auftragsmordes beschuldigt wird, wird nicht an Tschechien ausgeliefert. Das bestätigte gestern der Sprecher des Vizepräsidenten der Seychellen, wo Krejčíř sich derzeit aufhält. Im Juni war es Krejčíř nach seiner Verhaftung gelungen, während einer Hausdurchsuchung in seiner Prager Villa der Polizei zu entkommen. Der tschechische Finanzminister Bohuslav Sobotka rechnet damit, dass das Bruttoinlandsprodukt der Tschechischen Republik im Jahr 2006 um 4,4% ansteigen werde. Die Hauptquelle des Anstiegs wird Sobotka zufolge die Binnennachfrage sein, die sowohl vom Verbrauch der Haushalte als auch von dem hohen Maß an Investitionen getragen wird. Darüber hinaus wirken sich die derzeit positive Außenhandelsbilanz und der geplante Abbau von Steuern günstig auf das Wachstumstempo aus, erklärte Sobotka heute am Rande der ersten Lesung des staatlichen Haushaltsentwurfs für das Jahr 2006 vor Journalisten in Prag. Die tschechischen Künstler Bošek Šípek und Michail Kozáb haben sich in einem offenen Brief an Präsident Václav Klaus mit der Bitte gewandt, dass er seine EU-kritischen Aussagen in Zukunft überdenken möge. In dem Brief äußern beide ihre Befürchtung, dass die von Klaus gegenüber der Europäischen Union eingenommene kritische Haltung die Tschechische Republik in eine schwierige außenpolitische Lage bringen könnte. Des Weiteren fordern beide Künstler das Staatsoberhaupt auf, außer seiner Standarte auch die Flagge der Europäischen Union über seinem Amtssitz zu hissen. Zu diesem Zweck haben Šípek und Kozáb heute neben dem Brief auch die EU-Flagge persönlich auf der Prager Burg abgegeben. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Schönen Dank an die Nachrichtenredaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie jetzt Silja Schultheis zu einer Viertelstunde aktueller Kurzberichte. Heute unter anderem zu folgenden Themen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, kritisiert die tschechische Umweltpolitik. Wenig Lohn, aber Arbeit und Perspektive, wie berichten von Deutschen, die in Tschechien eine Beschäftigung suchen. Und ein neuer Band der Theresienstädter Gedenkbücher ist erschienen. Dokumentiert wird in ihm das Schicksal österreichischer Juden. Im Anschluss an das Tagesecho hören Sie heute den Sportreport. Thema ist diesmal die tschechische Nationalmannschaft und die Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hat der Tschechischen Republik einen ganzen Katalog an Empfehlungen für den Umweltschutz mit auf den Weg gegeben. In einer am Dienstag in Prag veröffentlichten Studie, die die umweltpolitische Entwicklung seit 1997 beschreibt, vermerkte die OECD zwar einige Fortschritte, aber auch Stagnation und Rückentwicklungen. So hätten hierzulande zwar Anfang der 90er Jahre eine ökologieorientierte Gesetzgebung und Investitionen in den Umweltschutz zu einer schnellen Senkung von Schadstoffemissionen geführt. Später seien diese Investitionen jedoch zurückgegangen. Eine berechtigte Kritik findet das tschechische Umweltministerium. Pressesprecherin Karolina Šulová auf die Frage nach den Ursachen. Nachdem Anfang der 90er Jahre der erste sehr kostenaufwendige Schritt getan war und eine Reihe unproduktiver, umweltschädlicher Betriebe geschlossen wurden, ist es nicht gelungen, die Schadstoffemissionen weiter zu senken, so Šulová. Damit wären größere Investitionen verbunden gewesen. Hinzu kommt erschwerend, dass der Autoverkehr seitdem rasant angewachsen ist und eine der Hauptquellen für die hohe Stickstoff- und CO2-Konzentration in der Luft darstellt. Das sei ein Bereich, um den sich Tschechien jetzt verstärkt kümmern sollte. Über 50 weitere Empfehlungen in puncto Umweltschutz finden sich in der jetzt veröffentlichten OECD-Studie. Auf einige der erwähnten Missstände hat das Umweltministerium bereits früher die Regierung hingewiesen. Ein Schlüsselinstrument zur Senkung der Schadstoffemissionen spielt die von der OECD vorgeschlagene Ökosteuer, wie sie bereits Deutschland und die skandinavischen Länder eingeführt haben, meint Karolina Schulova vom tschechischen Umweltministerium. Ein entsprechender Entwurf wird gerade vorbereitet und soll bis Ende des Jahres der Regierung vorgelegt werden. Die Ökosteuer soll nicht nur zu einer Senkung der Umweltverschmutzung, sondern auch zur Belebung des Arbeitsmarktes führen. Denn sie soll auch mit einer Senkung der Sozialabgaben verbunden sein und so wird es für Arbeitnehmer vorteilhafter, Beschäftigte einzustellen. Weitere wichtige Schritte, die die tschechische Regierung in den nächsten Jahren unternehmen sollte, sind nach Meinung des Umweltministeriums die Erhöhung der Abgaben für umweltschädliche Produktion, denn diese seien seit Anfang der 90er Jahre auf dem gleichen Stand geblieben. Vor allem müsse aber der überdurchschnittliche Energiebedarf der tschechischen Wirtschaft stark reduziert werden, der 80% höher ist als in den alten EU-Staaten. Ein positiver Schritt in diese Richtung, so Schulova, sei das Gesetz über die Förderung erneuerbarer Energien, das Anfang August in Kraft getreten ist. Übergangsfristen und Beschäftigungskontingente sollten den deutschen Arbeitsmarkt nach der EU-Erweiterung vor dem Ansturm der Billigarbeiter aus dem Osten schützen. Gerne wird übersehen, Arbeitsmigration gibt es auch in die umgekehrte Richtung. Die niedrigen Löhne in Tschechien werden in Kauf genommen, um das zu bekommen, was es in Deutschland fast nicht mehr gibt, eine feste Arbeitsstelle. Es berichtet Thomas Kirschner.
Deutsche Arbeitnehmer in Tschechien, das sind nicht nur verträumte Sprachlehrer auf Kafkas Spuren und hochbezahlte Topmanager im Auslandseinsatz. Seit auf dem deutschen Arbeitsmarkt fast gar nichts mehr geht, suchen auch ganz normale Menschen eine Perspektive im wirtschaftlich prosperierenden Nachbarland. Einer von ihnen ist Christine Vogelbein. Bereits während ihres Soziologie- und Anglistikstudiums war sie längere Zeit in Tschechien. Nach dem Examen sollte es dann mit dem Berufseinstieg in Deutschland weitergehen. Eine Illusion, wie sich herausstellte.
Also meine Arbeitssuche hat sich eigentlich so über 2 Jahre erstreckt. Also erst war ich eine Weile arbeitslos, habe dann eine Umschulung gemacht und Bewerbung über Bewerbung geschrieben und endlich nur Absagen bekommen. Dann habe ich halt einige Praktika gemacht, um überhaupt weiter Arbeitserfahrungen sammeln zu können. Aber das war ziemlich hoffnungslos. Also ich habe 2-mal Arbeit finden können, aber niemals wirklich viel Lohn.
Die Wende brachte bereits die erste Bewerbung in Tschechien. Bei der Prager Niederlassung eines bekannten deutschen Unternehmens konnte die junge Frau dank ihrer Sprachkenntnisse sofort anfangen und sogar zwischen 2 Stellen wählen, allerdings zu tschechischen Konditionen.
Als ich meinen ersten Lohnzettel bekommen habe, war ich ein bisschen schockiert, weil das ist ungefähr so viel, wie man als Sozialhilfeempfänger in Deutschland bekommt. Aber ich habe mir gedacht, es gibt wichtigere Sachen. Also ich kann es mir nicht wirklich aussuchen. Ich könnte jetzt nicht sofort entscheiden, nach Deutschland zurückzukehren und würde dann eine gute Arbeitsstelle mit guter Bezahlung bekommen. Und mir war es nur wichtig, halt eine Arbeit zu finden, die mich zufriedenstellt und wo ich auch eine Perspektive für Weiterentwicklung habe. Und was den Lohn angeht, ich meine tschechischen Kollegen können auch damit leben, dann kann ich es auch.
Für die junge Thüringerin und ihre tschechischen Kollegen heißt das aber, gegenüber den von der deutschen Zentrale entsandten Mitarbeitern stehen sie finanziell deutlich zurück.
Also ich persönlich habe nicht so viele Probleme damit, aber ich weiß, dass viele Tschechen in unserem Betrieb damit ein sehr großes Problem haben, weil sie auch wissen, dass Kollegen aus Deutschland, die die gleiche Qualifikation haben oder vielleicht sogar eine geringere Qualifikation und auf derselben Stelle arbeiten, halt ein Vielfaches bekommen. Zum Beispiel, was meinen Lohn angeht, ich müsste 1,5 Jahre arbeiten, um so viel zu verdienen wie ein deutscher Kollege in einem Monat.
Noch vor den beschränkten finanziellen Aussichten stellt aber die Sprache die größte Hürde auf dem Weg nach Tschechien dar. Kein Wunder, dass es sich bei deutschen Auswanderern in Richtung Tschechien derzeit eher um Einzelfälle handelt, wie Jan Immel von der deutsch-tschechischen Industrie- und Handelskammer in Prag bestätigt.
Wir können derzeit keinen aktuellen Trend erkennen, dass sich Leute speziell Richtung Tschechien bewerben, weil sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt keine adäquate Anstellung finden. Richtig ist aber, dass es in der Tat bei uns regelmäßig Anfragen gibt, wie man denn eine Stelle auf dem tschechischen Arbeitsmarkt finden könnte.
Denn der bietet im Vergleich zu Deutschland in der Tat noch Perspektiven für junge Leute.
Musik an das Schicksal der nach Theresienstadt deportierten österreichischen Jüdinnen und Juden zu erinnern, ist das Hauptziel des soeben erschienenen Theresienstädter Gedenkbuchs. Das Buch wurde vom Institut der Theresienstädter Initiative in Zusammenarbeit mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes herausgegeben und am Mittwoch im österreichischen Kulturforum in Prag präsentiert. Martina Schneibergower fragte den Projektleiter der Theresienstädter Initiative, Michael Frankl, nach den Beweggründen für die Zusammenstellung der Gedenkbücher. Inzwischen gibt es Bände, die das Schicksal der nach Theresienstadt deportierten Juden aus Böhmen und Mähren und aus Deutschland dokumentieren. Michael Frankl dazu.
Die Theresienstädter Gedenkbücher werden vor allem mit dem Ziel vorbereitet, die Namen und die Schicksale der Theresienstädter Opfer, der Opfer des Theresienstädter Ghettos, zu dokumentieren. Es geht aber nicht nur darum, um zu zeigen, wer wann in Theresienstadt war, wer wann in Theresienstadt umgekommen war. Es geht uns auch darum, die Narrative des Zweiten Weltkrieges zu beeinflussen, zu ändern. Da muss man sagen, dass während des kommunistischen Regimes, aber oft auch bis heute die Schicksale der jüdischen Opfer im tschechischen Bild der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, aber auch im österreichischen, unterdrückt verdrängt waren. Und es ist auch unser Ziel, dass diese Gedenkbücher dazu beitragen, dass die Verfolgung der Juden zurück in diese Geschichte kommt. Darüber hinaus hoffen wir, dass die Gedenkbücher, diese unendliche Listen der Opfer, auch nicht nur für das Gedenken in Familien und nicht nur für Beeinflussung der Öffentlichkeit, sondern auch in der Holocaust-Erziehung, in den Schulen Verwendung finden. Es gibt in Tschechien und in Österreich auch sehr viele Schulprojekte, die sich mit dem Holocaust beschäftigen. Und wir hoffen, dass das Gedenkbuch von den Schülern, von den Studenten und von den Lehrern auch verwendet wird.
Sie haben selber jetzt erwähnt, das Gedenkbuch enthält praktisch eine Liste der deportierten Juden. Geht es nur um diese Liste?
Man könnte sagen, das Gedenkbuch beinhaltet drei Listen, drei Gruppen der Häftlinge. Eine sind österreichische Juden, die aus Österreich, meistens aus Wien, in großen Transporten nach Theresienstadt deportiert waren. Das sind etwa 15.000 Personen. Dann beinhaltet das Gedenkbuch eine Liste der ungarischen Juden, die aus Österreich am Ende des Krieges nach Theresienstadt gebracht waren. Diese ungarischen Juden wurden im Winter 1944-45 aus Ungarn nach Österreich für Zwangsarbeit gebracht, deportiert. Die dritte Liste sind dann die österreichischen Juden, die vor der nazistischen Verfolgung in andere Länder geflohen waren oder aus Österreich vertrieben waren. Das ist eine Liste von etwa 1700 Personen, die meistens aus dem Protektorat Böhmen und Mähren, aus Deutschland, aus den Niederlanden und aus anderen Ländern nach Theresienstadt kamen. Diese Liste ist auch sicher nicht vollständig. Wir finden immer wieder neue Namen. Dann gibt es noch eine sehr spezifische Liste, und das ist die Liste von 10 Kindern, die in Theresienstadt geboren waren, von denen die meisten umgekommen waren.
Von den 15.265 aus Österreich nach Theresienstadt deportierten Juden haben nur 1723 den Holocaust überlebt. Vor 200 Jahren, genau am 23. Oktober 1805, wurde im südböhmischen Horniplana, Oberplan, der Schriftsteller Adalbert Stifter geboren. Anlässlich des Stifterjahres 2005 hat nun der überwiegend deutschsprachige Prager Vitalis Verlag ein Kinderbuch der besonderen Art herausgebracht. Märchen, Sagen und Legenden heißt es. Es besteht ausschließlich aus Originaltexten Stifters. Illustriert wurde es von der jungen Künstlerin Lucie Müllerowa. Mit ihr hat sich Gerald Schubert unterhalten.
Die Landschaft, in der Stifter geboren ist, ist mir sehr vertraut. Ich komme aus Krumau und das ist in der Nähe von Böhmerwald, an der tschechisch-österreichischen Grenze. Und ich kenne viele dieser Orte, zu denen sich die Sagen in dem Buch beziehen. Ich habe sie auch extra aufgesucht, habe ich Fotografien gemacht, Zeichnungen.
Adalbert Stifter war bereits Thema ihrer Diplomarbeit, sagt Lucie Müllerowa. Einen Zyklus von 19 farbigen Lithografien hat sie damals angefertigt, als Illustrationen zu Stiftertexten. Studiert hat sie übrigens im oberösterreichischen Linz an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung. Danach ist sie wieder in ihre südböhmische Heimat zurückgekehrt. Kurze Zeit später, im Jahr 2002, entstand der Kontakt zum Prager Vitalis Verlag, für den sie seither illustriert. Vor allem Kinderbücher interessieren sie, die Arbeit an den Märchen, Sagen und Legenden war somit ein Traumauftrag.
Obwohl es nicht wirklich ein Kinderbuch, sein müsste, weil eigentlich diese Texte wurden aus verschiedenen Stifterswerken, aus den bunten Steinen, aus dem Hochwald, aus dem Roman Wittico, die wurden einfach den Texten entzogen. Eigentlich ist das keine Kindliteratur, aber ich habe das für dieses Buch so gemacht, dass es auch für die Kinder einen Reiz hat.
Die Auswahl der Texte durch den Verlag und die Illustrationen von Lucia Müllerowa haben dem Buch mittlerweile auch eine Auszeichnung beschert. Von der renommierten Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur wurden die Sagen, Märchen und Legenden von Adalbert Stifter zum Buch des Monats August gewählt. Die Rechnung, Erwachsenenprosa des 19. Jahrhunderts in Form eines Kinderbuches neu zu präsentieren, dürfte also aufgegangen sein. Freuen möge sich daran auch so mancher Erwachsener, dem das Buch in die Hände fällt. Damit es ihm nicht geht wie der Moldau, die bei Stifter den Böhmerwald Richtung Norden verlässt, als breiter Strom in die weiten Länder hinauswallt und vielleicht alle die Ereignisse und Dinge vergessen hat, die sich im fernen Walde in ihrem ersten Laufe und in ihrer Jugend zugetragen haben.
So, und das war unser Tagesecho vom 12. Oktober zur Erinnerung. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Der nun folgende Sportreport steht ganz im Zeichen von König Fußball. Für die tschechische Fußballnationalmannschaft geht es nämlich in diesen Tagen bereits um das Alles oder Nichts in der Qualifikation für die WM-Endrunde 2006 in Deutschland. Lothar Martin bringt sie auf den aktuellen Stand.
Der tschechische Fußball steht mit dem Rücken zur Wand. Und das in jeder Hinsicht. An der Oberfläche schwelt nach wie vor der im Frühjahr 2004 ins Rollen gebrachte Korruptionsskandal in der höchsten Spielklasse des Landes, der sogenannten Gambrinus-Liga. Dieser Skandal wurde nie richtig ernst genommen, weil den Verantwortlichen im böhmisch-mährischen Fußballverband und den Hauptakteuren des Skandals, die Spielausgänge mittels Bestechung manipulierten Manager einiger Teams sowie die diese Bestechungsgelder in Empfang nehmenden Schiedsrichter, nicht daran gelegen war, das gesamte Ausmaß der Bestechungsaffäre richtig aufzuklären. Vielmehr waren und sind die Fußballfunktionäre damit beschäftigt, sich bei den Wahlen für das Amt des Verbandspräsidenten gut zu positionieren. Denn schon zweimal in diesem Jahr ist die Wahl eines neuen Präsidenten gescheitert, weil sich die verfädeten Lager aus Böhmen und Mähren bei der Durchsetzung ihrer Spitzenkandidaten bisher gegenseitig blockierten. Der dritte und hoffentlich letzte Wahlversuch soll in 10 Tagen, am 21. Oktober, in Angriff genommen werden. Und zu diesem Zeitpunkt wollten sich die Verbandsoberen gern mit der Feder schmücken, dass das Aushängeschild des hiesigen Fußballs, die Nationalmannschaft, schon als Teilnehmer für die WM-Endrunde 2006 feststeht. Doch daraus wird nichts. Im Gegenteil. Sollte die tschechische Auswahl in ihrem abschließenden Qualifikationsspiel in der Europagruppe 1 am Mittwoch in Helsinki gegen Gastgeber Finnland nicht gewinnen, dann wird sie ein weiteres Mal nur WM-Zaungast sein. Die Tschechische Republik, die noch vor Jahresfrist bei der Europameisterschaft in Portugal den wohl attraktivsten und fast auch erfolgreichsten Fußball des Turniers gespielt hat, nicht bei der Weltmeisterschaft? Das könnte leider nur allzu schnell traurige Gewissheit werden, wenn die Kicker gegen Finnland nicht das ausbügeln, was sie im zurückliegenden Monat gleich zweimal fabriziert haben. Eine 0:2 Niederlage gegen die ärgsten Mitkonkurrenten in der Qualifikationsgruppe 1, Rumänien und die Niederlande. Die jüngste dieser beiden Pleiten, das 0:2 in Prag gegen die danach als Gruppensieger und WM-Teilnehmer feststehenden Holländer, wurde dabei live von mir so gesehen.
So, das WM-Qualifikationsspiel zwischen der Tschechischen Republik und den Niederlanden liegt in seinen letzten Zügen. Wir sind bereits zur Nachspielzeit. Die Holländer, der noch ungeschlagene Gruppenerste, wird heute die Qualifikation nach Deutschland klar machen. Denn die Holländer führen hier eine Minute vor Schluss mit 2:0. Auch vollkommen verdient, weil sie die kompaktere Mannschaft war, weil sie sich kaum Blößen gegeben haben, weil sie auch in Van der Sar einen überragenden Torhüter hatten, der und jetzt wieder einen Ball gehalten hat von Barosch. Ich habe das mal abgewartet. Auch den wahrscheinlich entscheidenden Elfmeter gehalten hat in diesem Spiel, als es noch 0:0 stand, als Rosicki angetreten ist, aber nicht platziert und hart genug geschossen hat. Da hat Van der Sar seine Mannschaft im Spiel gehalten und 2 Minuten später folgte dann auch das 1:0 der Holländer. Toll herausgespielt durch eine Doublette zwischen Robben und Van der Vaart dann ins lange Eck eingeschossen. Und die Tschechen haben sich von diesem Schock eigentlich nicht so richtig erholt in der ersten Halbzeit. Im Gegenteil, bei einer Eckball, als die gesamte Abwehr geschlafen hat, einschließlich Steiner, da hat Verteidiger Obda mit einem Kopfball das 2:0 besorgen können. Und diesen Spielstand halten wir nur noch kurz vor Spielende. weil die Holländer in der zweiten Halbzeit sich auf Abwehr verlegt haben und mit ihrer cleveren Abwehrleistung die Tschechen haben nie ganz zur Entfaltung kommen lassen, obwohl sie sich dann verbessert haben. Jetzt haben die Holländer nochmal eine Chance, sind nochmal vor dem Tor und aber Čech hält den Ball. Es gibt zwar nur noch vereinzelte Angriffsaktionen, aber die sind immer gefährlich. Man hat das Gefühl, wenn die Holländer müssten, könnten sie nochmal ein bisschen anziehen. Und damit ist das Spiel zu Ende. Die Holländer sind bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Sie sind das überragende Team in dieser Gruppe, weil sie sich keine Blöße gegeben haben. Die tschechische Mannschaft muss befürchten, dass sie auf den letzten Meter noch stecken bleibt, da sie in ein Loch gefallen ist, da sie sehr viele Verletzte hat und viele Kapriolen und Querelen sich um einige Spieler rankennen, dass die Mannschaft noch die WM verpassen kann. Denn was heißt das nach dem heutigen Ergebnis? Die tschechische Mannschaft liegt einen Punkt hinter Rumänien und muss nun im letzten Spiel in Finnland unbedingt gewinnen. Denn ein Unentschieden reicht nicht, da man gegen die Rumänen die schlechtere direkte Bilanz hat. Also es ist alles auf die Alles-oder-nichts-Geschichte hinausgelaufen. Die Tschechen müssen sich durchbeißen oder sie sind draußen.
Ja, der Elfmeter, den Tomáš Rosický in der 30. Minute beim Stand von 0:0 nicht verwandeln konnte, war nach der Begegnung das Gesprächsthema Nummer 1. Tschechiens Verteidiger Zdeněk Krigera sah aber auch noch andere Szenen, die spielentscheidend waren.
Ganz sicher ist die Enttäuschung groß, denn in der zweiten Halbzeit waren wir ziemlich spielbestimmt. Nur leider ist uns kein Tor gelungen, mit dem wir ins Spiel zurückgekommen wären, um dann noch die Wende zu schaffen. Uns fehlte auch etwas das Glück, denn nachdem wir den Strafstoß nicht nutzen konnten, bekamen wir quasi im Gegenzug das 0:1 und kurz darauf nach einem Eckball das 0:2. Das war sehr unangenehm und es war doppelt schade, dass der Referee unserem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer die Anerkennung wegen angeblichen Abseits versagte.
Edwin van der Sar, der glänzend haltende holländische Keeper, der mit dem von ihm parierten Elfer den Grundstein für den Auswärtssieg seines Teams gelegt hat, wiederum wusste hervorzuheben, dass die tschechische Mannschaft trotz ihrer vielen Verletzungsausfälle ein starker und unbequemer Gegner war.
Ganz sicher hat den Gastgebern Jan Koller sehr gefehlt, aber auch Milan Baroš ist ein sehr guter Stürmer, mit dem wir so unsere Probleme hatten. Das tschechische Team hat alles versucht, doch wir haben insbesondere im Mittelfeld und in der Abwehr hervorragend dagegen gehalten. Die Tschechen aber werden in Finnland gewinnen.
Eine Aussage, die der Trainer der unterlegenen Mannschaft, Karel Brückner, sehr gern gehört haben wird. Doch Brückner wäre nicht Brückner, wenn er das auf dem Platz erkennbare Kräfteverhältnis nicht richtig einordnen würde.
Ja, ich habe dem Trainer unseres Kontrahenten bereits zum Sieg und der damit sicheren Qualifikation zur Weltmeisterschaft gratuliert. Das holländische Team ist wirklich gut zusammengesetzt und stark, dagegen haben unsere Mittel heute nicht ausgereicht.
Während die tschechische Mannschaft in der Europacup 1 also bis zur letzten Minute um ihre WM-Chance kämpfen und im Falle des erhofften Sieges in Finnland noch die Relegation gegen einen anderen Gruppenzweiten bestreiten muss, konnte auch Radio Prag dem sympathischen niederländischen Bondscoach Marco van Basten nach der Partie in Prag zur verdienten Teilnahme an der WM-Endrunde in Deutschland gratulieren.
Herr van Basten, herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Qualifikationsweltmeisterschaft nach Deutschland. Als Sie vor einem Jahr das Amt des Bondscoaches übernommen haben, haben Sie daran gedacht oder geglaubt, dass Ihre Mannschaft so durch diese WM-Qualifikation gehen kann, ohne Niederlage, oder hat sich das selbst überrascht?
Das hat mich auch überrascht. Wir haben angefangen gegen die Tschechien 2:0 gewinnen in Holland. Das war gut, aber auch glücklich. Und das nächste Spiel war in Mazedonien, haben wir 2:2 gespielt. Das war auch nicht so gut und ein bisschen problematisch. Aber danach haben wir jedes Spiel haben wir immer besser gespielt. Und ja, ich glaube, dass wir auf dem guten Weg sind.
Was schätzen Sie in Ihrer Mannschaft am meisten?
Na, das sind viele Sachen. Ich glaube, dass wir zusammen eine gute Mannschaft sind. Sie kämpfen voreinander. Und wir haben auch noch eine junge Mannschaft mit vielen jungen Spielern, mit viel Qualitäten. Auch offensiv haben wir viele Möglichkeiten. Aber auch in die Verteidigung von hinten sind wir auch jetzt gut. Und das ist auch schon wichtig. Man muss in das Fußball gut anfangen können, aber auch gut verteidigen. Und wir haben in die Geschichte manchmal Probleme gehabt mit der Abwehr.
Über den Ausgang des Spiels Finnland gegen Tschechien informieren wir Sie in unseren aktuellen Nachrichten.
Lothar Martin war das mit einer neuen Ausgabe des Sportreports. Und damit, verehrte Hörerinnen und Hörer, geht unser Programm für heute zu Ende. Fürs Zuhören bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich Silja Schultheiß. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 704